ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Jetzt schiebt er an. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt Beschleunigung und dann raus ins Fliegen muss er kommen. Das wird weit und das reicht.
2002 gewinnt Skispringer Sven Hannawald die Vierschanzentournee. Doch mit dem Höhepunkt seiner Karriere beginnt sein persönlicher Tiefpunkt.
Mit Erreichen meines großen Ziels sind dann irgendwie so eine Schwere im Körper war, die mir natürlich gezeigt hat, was es gekostet hat, das Ziel zu erreichen. Aber gleichzeitig ging diese Schwere, diese Müdigkeit, diese Antriebslosigkeit einfach nicht mehr aus dem Körper.
Erfolg, Druck und auch Scheitern gehören zum Spitzensport dazu. Genauso wie Disziplin und Durchhaltevermögen. Doch es gibt eine weitere wichtige Fähigkeit.
Also wenn ich mental leistungsstark bin, dann hat das eine positive Auswirkung auf meine gesamte Leistungsfähigkeit, auch auf die physische. Denn Körper und Psyche wirken direkt wechselseitig aufeinander ein, also in beide Richtungen.
Mentale Stärke. Was wir vom Profisport lernen können. Von Sophie Wannenmacher.
Heute haben wir einen Tag einer Makromedia geplant, der für Studierende als auch für Dozierende Input geben soll zum Thema Resilienz.
Oliver Lohmer ist Professor für Sportmanagement an der Makromedia Hochschule Köln. Er hat das Programm für den Tag mitgestaltet. Es geht darum, wie wir resilienter werden können, und zwar mit Hilfe von Techniken, die sich im Spitzensport bewährt haben.
Wir nehmen wahr, dass das Thema wichtiger wird. Zumindest im Unterricht kriegen wir das stark auch mit. Und deshalb haben wir uns heute verschiedene Experten eingeladen aus dem Sportbereich, auch aus dem normalen Coaching- und Businessbereich.
Die Teilnehmenden hier wollen mehr über Widerstandsfähigkeit erfahren und sich dabei von Übungen aus dem Profisport inspirieren lassen.
Ich hatte einen tollen Moment und den erinnere ich und da war ich gut. Moment of Excellence kommt natürlich auch aus dem Sport, also ich will gut performen. Und dann stelle ich mir den mit allen Sinnen vor. Das ist total wichtig, dass wir unsere Sinne mitnehmen in solchen Situationen. Denn je mehr Sinne ich da anspreche, umso intensiver ist dann auch wieder das Bild, was ich habe.
Bilder im Kopf erzeugen, etwas visualisieren, worauf wir hinarbeiten und wonach wir streben. Techniken wie diese hat Marion Sulpricio für den Workshop aus ihrem Arbeitsalltag an der Sporthochschule Köln mitgebracht. Die Sportpsychologin Sulpricio leitet die Initiative Mental gestärkt und arbeitet mit Leistungssportlerinnen und Sportlern an deren psychischer Gesundheit. Moment of Excellence beschreibt einen Moment, in dem man eine besonders gute Leistung erbracht hat. Ein Moment, auf den man stolz ist. Spitzensportlerinnen und Sportler trainieren damit ihre mentale Belastbarkeit und Gesundheit, aber es können auch Menschen anderer Berufsgruppen oder in verschiedenen Lebenslagen davon profitieren.
Es braucht halt bestimmte Ressourcen, es braucht sowas wie Resilienz, es braucht sowas wie Widerstandsfähigkeit, um mit den verschiedenen Anforderungen umzugehen, egal ob im Sport oder im normalen Leben.
Profisportler sind besonders unmittelbar mit Stress und Druck konfrontiert. Wie sie mit Erfolgen und Niederlagen umgehen, kann wertvolle Erkenntnisse für andere bieten, auch jenseits des Sports. Denn mentale Stärke kann man ebenso wie Bauchmuskeln oder Kondition trainieren. Auch der ehemalige Skispringer Sven Hannawald hat sich in seiner Karriere mit der Kraft bestärkender Gedanken auseinandergesetzt. Wie viele andere Sportler hatte er gute und schlechtere Zeiten. Er musste intensive Trainingsphasen durchhalten, Niederlagen erleben, durfte aber auch große Erfolge feiern, wie im Jahr 2002.
Also ich bin raus und habe gemerkt, dass es auf die 130-Meter-Marke zugeht. Und dann war es einfach doch noch ein schönes Genießen, noch und einfach die Vorfreude schon auf den Jubel.
Dass es am Ende irgendwann mal wahr wird, kann man in dem Moment so wirklich nicht glauben. Aber irgendwie spürt man trotzdem, dass es real ist.
Jawohl, er hat es.
Im Januar 2002 gewinnt Sven Hannawald als erster Skispringer alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee. Nur wenige Wochen später holt er auch noch Gold im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen. Schon im Moment des großen Erfolgs ahnt er, dass der Sieg auch Schattenseiten mit sich bringt, wie er im Gespräch erzählt.
Es gibt welche, die natürlich dann irgendwo alles positiv aufnehmen und noch mehr Selbstvertrauen bekommen. Und in meinem Fall war es so, dass ich es schon auch mit Stolz entgegengenommen habe, wusste aber, dass ich ja schon auch irgendwie weitermachen muss. Und dementsprechend habe ich mich da vielleicht so ein bisschen auch von der Euphorie oder von der ganzen Freude ein bisschen entfernt, weil ich natürlich nicht das böse Aufwachen haben oder erleben wollte, dass ich irgendwo glücklich bin, was ich erreicht habe und beim nächsten Wettkampf irgendwie nichts geht. Also ich war da spezieller ein bisschen anders, weil ich natürlich den Erfolg dann auch gleichzeitig, als er sich ergeben hat, auch aufrechterhalten wollte.
Bei einem großen Erfolg verändert sich immer etwas. Also ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Bei Athleten, Athletinnen ist zum Beispiel ein Phänomen, was man oft beobachtet, dass danach so eine gewisse Leere entsteht. Weil jetzt ist ein großes Ziel, auf das man lange hingearbeitet hat. Nehmen wir mal ganz an der Spitze einen Olympiasieg. Da habe ich vielleicht 10, 15, 20 Jahre drauf hingearbeitet. Und plötzlich habe ich das erreicht. Und jetzt ist ja auf einmal die Frage, und jetzt, was kommt danach? Wofür mache ich meinen Sport jetzt weiter?
Lothar Linz ist langjähriger Sportpsychologe im Leistungssport. Er hat unter anderem Athleten im Hockey und Fechten zu Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften begleitet.
Ich muss ja auch erstmal für mich klarkommen, welchen Stellenwert hat denn dieser Erfolg jetzt eigentlich für mich? Bin ich jetzt was Besonderes oder bin ich eigentlich immer noch der Mensch, der ich vorher bin? Also es ist ja schwierig, sich abzugrenzen gegenüber all diesen Einflüssen, die auf einen eindringen. Und deswegen ist natürlich eine Gefährdung, dass man so ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Und natürlich ist das total attraktiv, dass man auf einmal mediale Aufmerksamkeit bekommt. Das Problem ist nur, die greift ja Raum.
Sponsoren klopfen an, die Medien wollen Interviews. Der Rummel ist enorm.
Das braucht Zeit. Kriege ich jetzt noch denselben Fokus auf meinen sportlichen Werdegang? Also trainiere ich genauso konzentriert? Bin ich genauso gewissenhaft in dem, was ich tue? Kriege ich das hin? Und wenn ich das versuche, alles zu tun, wo bleibt denn das sonstige Leben?
Erfolge dieser Größenordnung, wie zum Beispiel ein Olympiasieg, können bei manchen Menschen sogar noch komplexere Gefühle auslösen als Niederlagen. Angst vor öffentlicher Aufmerksamkeit oder neuer Erwartungsdruck können entstehen. Eine Niederlage hingegen kann eine Art Entschuldigung bieten, um weiterzumachen oder sich neu zu orientieren. Der Wille, immer höher, schneller und weiter zu streben, spornt auch Nichtsportler an. Während der eine auf eine Führungsposition hinarbeitet, sehnt sich die andere nach dem Eigenheim. Das Gefühl, Ziele erreichen zu wollen, treibt uns alle an.
Aber wenn der Erfolg sich mal nicht einstellt, was passiert denn dann? Dann falle ich ganz schnell in ein Loch, weil ich auf einmal nichts mehr habe, was mich trägt.
Knapp ein Viertel der deutschen Leistungssportlerinnen und Sportler leidet unter depressiven Symptomen oder psychischen Belastungen. Das hat eine Studie der Sporthochschule Köln ergeben. Besonders gefährdet sind vor allem ältere Athletinnen, aber auch junge Sportler und Sportlerinnen betrifft es.
Ich bin Lea Krüger. Ich bin ehemalige Säbelfechterin und habe im Sommer 2025 meine Karriere beendet. Davor war ich 17 Jahre im Leistungssport unterwegs.
Zuvor, im Jahr 2024, hat Lea Krüger zum ersten Mal öffentlich über ihre psychische Belastung gesprochen.
Ich würde sagen, ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich vielleicht auch nicht mehr unbedingt so schnell so viel besser werde. Und dann steigt der Druck. Natürlich, das ist ja normal. Es geht im Leistungssport ja immer um Leistung. Und ich konnte irgendwie die Leistung, die ich vor allen Dingen von mir selber erwartet habe, nicht mehr in der Schnelligkeit und Konstanz bringen. Und bin dann an dem ganzen Druck, der dadurch entstanden ist, ein Stück weit, ja, kaputt gegangen ist ein großes Wort, das würde ich nicht sagen, aber mental erkrankt.
Die Säbelfechterin entwickelt eine Bulimie. So wie sie gibt fast jeder zehnte Sportler an, unter einer Essstörung zu leiden. Das ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ein wesentlich höherer Anteil.
Ich habe das nicht gemerkt. Für mich war das irgendwie ein Stück weit normal, dass ich mich doch jetzt einfach dann mal nach einem Wettkampf oder auch nach einer Trainingseinheit übergebe, damit ich diese Gefühle von ich bin nicht gut genug oder irgendwie auch sehr schambehaftet, ich habe nicht die Leistung erbracht und es ist alles zu viel, damit ich die wegmachen kann, ganz platt gesagt.
Auch der ehemalige Skispringer Sven Hannawald beschließt, offen darüber zu sprechen, wie es ihm geht. 2 Jahre nach seinem Rekordsieg bei der Vierschanzentournee beendet er im Jahr 2004 frühzeitig eine für ihn frustrierende Saison.
In meinem Fall habe ich auch da keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt Burnout heißt oder ob das jetzt Erkältung oder Fieber oder Grippe heißt, weil am Ende ich ja wusste, okay, ich weiß, warum ich Burnout hatte. Das war dann irgendwann mal bei dem x-ten Arztbesuch auch klar, der mir dann erklärt hat, was ist, was ich machen soll, auch mit dem Klinikbesuch und allem. Und deswegen war das mir wurscht.
Burnout ist unter Leistungssportlern keine Seltenheit. Denn Erwartungsdruck, großer körperlicher Einsatz und das zeitintensive Training verlangen Athleten viel ab. Wer sich in einer akuten psychischen Krise befindet, erkennt oft lange nicht, dass er oder sie überhaupt Hilfe braucht. Und nach Hilfe zu suchen, kostet oft viel Kraft, weiß Marion Sulpricio.
Wenn man schon in der Krise steckt, dann muss man sich Hilfe suchen. Es ist nicht sinnvoll, dann auszuprobieren, ja, was kann ich denn jetzt mal machen? Dann gehe ich mal irgendwie ein bisschen walken im Wald oder ich mache mal ein bisschen Yoga. Das gehört in professionelle Hände.
Marion Sulpricio von der Sporthochschule Köln betont, wie wichtig Prävention und ein gutes Stressmanagement seien, um psychischen Krisen möglichst vorbeugen zu können. Es gibt einfache Übungen aus dem Sport, die alle anwenden können.
Darunter könnte man bestimmte Atemtechniken verstehen, aber auch das Hören von Musik. Wenn ich angespannt bin, höre ich Entspannungsmusik. Wenn ich zu schlapp bin, dann höre ich Musik, die mich so pusht oder powert. Das wäre so eine Strategierichtung. Die zweite Stellschraube wäre, Bilder im Kopf zu erzeugen, Visualisierungstechniken, mir was vorzustellen, also Imagery-Techniken anzuwenden, um dann mit der Situation klarzukommen. Also ich stelle mir beispielsweise vor, wie sich das dann anfühlt, wenn ich das geschafft habe.
Auch Ansätze wie Selbstmitgefühl und Akzeptanz können helfen, uns psychisch stabiler zu machen.
Und die dritte Schiene will ich jetzt nicht vergessen. Das wäre diese sogenannte Gesprächs- oder Kognitionsregulation. Ich kann also meine Gedanken versuchen zu steuern. Das muss man lernen, denn der Mensch denkt gerne mal recht schlecht über sich und man muss versuchen, diese positiven Gedanken, also wenn man jetzt sagt, ach, ich schaffe das sowieso nicht, diesen negativen Gedanken mit positiven Gedanken zu ersetzen.
Im Wettkampf helfen solche Techniken Sportlern dabei, besser durchzuhalten und konzentrierter zu sein. Auch in verletzungsbedingten Pausen, nach Erfolgen oder Niederlagen, sorgen sie für Stabilität und Resilienz. Selbst das zur Ruhe kommen und mal nichts tun kann und muss man üben, sagt Sportpsychologe Lothar Linz.
Ausgleich ist ein ganz wichtiges Thema. Das Problem ist natürlich häufig, dass wenn man dann jetzt irgendwas am Computer macht oder sowas, dann ist das physiologisch sozusagen eher was Ruhiges, aber es ist ja geistig wieder anspruchsvoll.
Linz setzt deshalb auf individuelle Entspannungstechniken.
Der eine mag halt gerne Yoga machen, der nächste sagt, autogenes Training ist für mich eine gute Form. Es gibt Leute, die können mit autogenem Training gar nichts anfangen. Dann gibt es Leute, die meditieren gerne oder machen irgendwelche Achtsamkeitstrainingssachen. Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen ausprobieren und suchen und sagen, womit fühle ich mich wohl. Die Kunst ist aber hinter, es dann wirklich auch zu praktizieren.
Die Erfahrungen vieler Spitzensportler zeigen, dass solche Übungen wirken. Denn seelische Krisen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil eines menschlichen Umgangs mit Druck, unabhängig von Erfolg oder Einkommen. Um aus dem Stressmodus in den Leistungs- oder Erholungsmodus zu kommen, hilft vielen Spitzensportlern das sogenannte Embodiment.
Das heißt also letztendlich, wie wirkt mein körperlicher Zustand auf meine Psyche wiederum ein? Und da gibt es eben Untersuchungen, die zeigen, wenn ich eine bestimmte Haltung einnehme, zum Beispiel eine bestimmte Körperhaltung, dann gibt das ja eine Rückinformation. Also ich stelle mich zum Beispiel aufrecht hin mit einer offenen Körperhaltung, dann werde ich mich tendenziell, auch wenn ich das über eine gewisse Zeit mache, positiver erleben, aufrechter erleben, offener erleben, als wenn ich eben eine gebeugte Haltung habe.
So simpel es klingen mag, sich selbst anzulächeln, auch wenn es ein künstliches Lächeln ist, kann eine positive Wirkung auf das eigene Selbstgefühl haben.
Nicht nur auf die Reaktion nach außen, sondern es hat auch eine Wirkung nach innen.
Techniken wie diese haben auch dem ehemaligen Skispringer Sven Hannawald geholfen. Durch seine Erfahrungen mit Burnout hat er viel über sich gelernt.
Wie ich ticke mit dem Perfektionismus und Ehrgeiz, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass jeder so ist und somit hat man auch mit dem Aufwachsen dann irgendwo, jetzt nicht negativ gesehen in der DDR, aber einfach dieses Sportorientierte, wo ich schon immer als Kleiner sehr ehrgeizig war, immer besser sein wollte als alle anderen. Und das ist natürlich dann schon irgendwie so ein Anspruch an sich selber, den man nur erfüllen kann, indem man mehr tut, mehr arbeitet.
Mittlerweile kann Sven Hannawald auch mal Aufgaben liegen lassen und klare Grenzen ziehen.
Dieses Rausnehmen aus dem in Anführungszeichen Beruflichen müssen natürlich heute alle Leute lernen, obwohl es natürlich viel schwieriger ist, heute diese Auszeiten, diese Grenzen zu setzen. weil die Arbeit fast nicht mehr körperlich ist. Ne? Also man kann heute mit 40 Grad Fieber im Urlaub arbeiten, weil es einfach nur bedeutet, Laptop auf oder Handy an und dann wird gearbeitet. Und wohl das Gefühl eigentlich schon sagt, du, für heute sind wir eigentlich durch. Aber man möchte einfach die Aufgaben weghaben, man möchte sie erledigt haben, dass man dann am Ende vielleicht die Auszeit nehmen kann oder die Ruhe genießen kann. Aber dass in der Zeit sich schon wieder andere Aufgaben ansammeln, das sehen die Leute nicht.
Neue Hobbys und Sportarten waren für Sven Hannawald nach seinem Aus als Skispringer ein wichtiger Ausgleich. Zum Beispiel der Motorsport.
Was für mich dann auch eine Alternative war, wirklich auch mit dem Risiko, wie in beiden Sportarten, Skispringen und Motorsport. Du musst da so ein bisschen auch ein bisschen aufpassen. Das reizt aber gleichzeitig. Du hast gleichzeitig wieder dieses Gefühl von Adrenalin in der Blutbahn. Und das war für mich so ein bisschen die Möglichkeit, wirklich wegzukommen vom Skispringen.
Mittlerweile kommentiert Hannawald Skispringen im Fernsehen und vereint so sein früheres Dasein als Spitzensportler mit seinem heutigen Leben. Auch Lea Krüger hat sich nach ihrer Karriere als Säbelfechterin neue Aufgaben gesucht. Sie hat unter anderem die Initiative Mehr als Muskeln gegründet und ist viel unterwegs für den Verein Athleten Deutschland. Sie hat eine wichtige Lektion gelernt.
Dass ich mehr bin als eine Leistungssportlerin. Dass ich mehr bin als eine Jurastudentin und mehr bin als, ja, auch eine Athletenvertreterin und sagt eigentlich den Namen von unserer Initiative, Mehr als Muskeln. Ich liebe es, über Flohmärkte zu schlendern und irgendwie Taylor Swift zu hören. Das ist halt auch eine Seite von mir. Ich koche gerne. Es ist so ein bisschen ironisch mit einer Essstörung, aber ich liebe gutes Essen. Und das habe ich da irgendwie entdeckt und dem Ganzen auch irgendwie einen Raum zu geben und da wirklich auch mal die Lea irgendwie sein zu lassen und nicht immer nur jemand, der funktioniert.
Studien zeigen, dass eine offene, unterstützende Teamkultur nachweislich psychische Belastungen reduzieren und den Zugang zu Hilfe erleichtern kann. Damit haben Führungskräfte in der breiten Berufswelt sowie auch Trainerinnen und Trainer im Sport eine besondere Verantwortung. Sie müssen ihre Athleten oder Mitarbeiter fachlich und mental betreuen. Dazu gehört zum Beispiel, ein förderliches Umfeld zu schaffen. Wie eine Führungskraft kommuniziert, welche Haltung sie vermittelt, all das hat Einfluss auf die psychische Gesundheit von Sportlern und Teams. Doch auch an Trainern gehen die Aufs und Abs einer Karriere nicht spurlos vorbei. Deshalb müssen auch sie sich in Selbstreflexion üben.
Also zunächst mal guten Morgen an euch alle und so weiter. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt.
An der Trainerakademie Köln findet ein Seminar statt. Den Trainern in Weiterbildung ist bewusst, dass nicht nur körperliche Fitness, sondern auch psychische Gesundheit erfolgreiche Sportlerinnen und Trainer ausmacht.
Ich glaube, ein großes Thema ist ja bei uns irgendwie Arbeitszeit, weil wir eigentlich 24/7 irgendwie ansprechbar sind.
Jan Tiffett trainiert Judokas und ist Teilnehmer des heutigen Seminars. Mit dem Druck, fast immer erreichbar sein zu müssen, hat er mittlerweile einen guten Umgang gefunden.
Da hat mir zum Beispiel geholfen, irgendwie klar zu kommunizieren mit den Athleten, das sind Uhrzeiten oder Wochentage, an denen ich sehr gut erreichbar sind. Und da, ihr dürft mich da anrufen, aber dann muss schon wirklich brennen. Und ansonsten habe ich da die Zeit mit meiner Familie zum Beispiel.
Die Erfahrung, dass Trainer Vorbilder sind, hat auch Johannes Höpfel gemacht.
Ich wollte Trainer werden, weil ich selber Athlet war und einfach das Wissen und die Erfahrungen, die ich mir über die Jahre angeeignet habe oder auch von meinem Trainer erfahren durfte, einfach weitergeben will.
Höpfel ist verantwortlicher Trainer für die deutsche Snowboard-Halfpipe-Nationalmannschaft, mit der er 2026 an den Olympischen Winterspielen teilnimmt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man, obwohl man im Leistungssport ist und sich eigentlich als Trainer sowie als Athlet mehr oder weniger das ganze Leben eigentlich sich wirklich um diesen einen Sport dreht, trotzdem versucht, einen gewissen Ausgleich zu finden, dass es für die Langlebigkeit in so einer Sportart auf jeden Fall gesund ist, einfach mal abschalten zu können.
Das Thema mentale Gesundheit wird im Spitzensport zunehmend offener besprochen. Das macht es für Betroffene und Angehörige zwar leichter, sich Hilfe zu suchen, aber genauso wie für jeden Nicht-Profisportler fehlen für betroffene Athleten in Deutschland seit Jahren Therapieplätze. Das kennt auch Lea Krüger, die ehemalige Säbelfechterin.
Körperliche Verletzungen sind sichtbar. Man hält einen Ultraschall drauf, geht ins MRT oder vielleicht hat man sogar einen Bruch, dann siehst du es ja richtig. Mentale Erkrankungen sind nicht sichtbar. Und bei einer körperlichen Verletzung oder Erkrankung gibt es wir wissen es alle, sehr viel Forschung. Es gibt einen Behandlungsplan. Es gibt ein Team, was darauf ausgelegt ist, diesen Athleten oder diese Athletin wieder gesund zu machen. Und in diesem Umfang gibt es das nicht bei mentalen Erkrankungen, weil keiner drüber spricht, weil es nicht sichtbar ist und weil halt auch keiner sagen kann, klar, in 6 Monaten bin ich wieder fit, weil es diesen Plan nicht gibt.
Im Profisport ist die Suche nach psychologischer Hilfe neben dem ohnehin schon intensiven Training oft nur schwer zu stemmen. Die Informations- und Vermittlungsstelle Mental gestärkt der Deutschen Sporthochschule Köln unterstützt Sportler deshalb dabei, wie die Leiterin Marion Sulpricio erklärt.
Das Ziel von Mental gestärkt ist auf der einen Seite Hilfe zu vermitteln, wenn es Athletinnen nicht gut geht. Darüber hinaus bieten wir aber auch ganz viel Fortbildung, Wissensvermittlung, also im Grunde auch so eine Informationsplattform sind wir auch, um eben die Menschen und eben meistens natürlich AthletInnen, aber auch TrainerInnen oder SportpsychologInnen zu informieren über dieses Thema psychische Gesundheit. Viele Jahre war dies ein Tabuthema, man konnte sich irgendwie nicht, ich sag mal, outen. Dann wurde das als Schwäche ausgelegt und als ja als etwas, was in den Leistungssport oder in den Sport überhaupt gar nicht reingehört, weil Sport ist ja eigentlich gesund und macht ja Spaß.
Lea Krüger hat aus ihren dunklen Phasen mit professioneller Hilfe wieder herausgefunden. Auch wenn dadurch nicht alle Sorgen verschwinden.
Ich habe eine monatliche Grundförderung von der Deutschen Sporthilfe bekommen, die mit dem Deutsche Bankstipendium, das bekommt man, wenn man nebenher noch studiert, ansonsten kriegt man nämlich noch weniger, das waren 800 Euro im Monat. Und ja, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich nicht mehr diese 800 Euro auf dem Konto. Das war natürlich auch ein Grund, der einem dann nochmal zusätzlich Sorgen bereitet hat, höre ich auf, ja oder nein, weil diese finanzielle Absicherung einfach eine Riesenrolle spielt. Was zur Seite legen konnte ich ja nicht. Musste erstmal überleben.
Psychische Krankheiten zu thematisieren, kann also zum wirtschaftlichen Risiko werden. Eine Studie der Sporthochschule Köln und der Deutschen Sporthilfe hat im deutschen Leistungssport ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 1.919 Euro pro Monat ermittelt. Mehr als ein Drittel der Befragten betrachten ihre finanzielle Zukunft als nicht abgesichert. Damit psychische Probleme angesprochen und angemessen behandelt werden, setzt sich Lea Krüger mit ihrer Initiative für offene Gespräche ohne Tabus ein.
Bei mehr als Muskeln haben wir festgestellt, wie groß letztendlich die Not bei uns Athletinnen und Athleten ist, in dem ganzen Bereich einen Rückhalt und eine Absicherung zu bekommen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn es dann irgendwann aufgenommen wird, dass dann im Sportfördergesetz mentale Gesundheit mit drin steht und dass es eben dann nicht mehr nur noch die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit ist, die da gefördert und unterstützt wird. Weil am Ende sind wir Menschen und nicht nur Maschinen, die funktionieren.
Zusammengefasst lässt sich sagen, psychische Krisen können bei allen auftreten. Studien belegen, dass Nichtsportler genauso anfällig für depressive Symptome sind wie Sportler. Deshalb lohnt es sich, ob Athlet oder nicht, die eigene mentale Stärke regelmäßig zu trainieren und ihr Zeit zu schenken. Am besten, bevor eine Krise eintritt. Wir alle können Fähigkeiten erlernen, die sich Sportler antrainieren. Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Akzeptanz, positive Affirmationen und Raum für das emotionale Verarbeiten von auffühlenden Situationen. Wenn wir diesen unsichtbaren Muskel regelmäßig trainieren, kann es gelingen, besser mit Erfolg, aber auch mit Niederlagen umzugehen.
Also erstmal finde ich einen Applaus für Oliver und einen Applaus für die ganzen Finalisten. Ein herzliches Dankeschön an alle, die heute mit vorbereitet haben.
In der Makromedia-Hochschule in Köln herrscht am Ende von Workshop- und Podiumsdiskussionen zum Thema Resilienz in schwierigen Zeiten ein reger Austausch. Sportpsychologin Marion Sulpricio ist zuversichtlich, dass die Teilnehmenden nützliche Erkenntnisse aus dem Profisport mitnehmen konnten.
Bestimmte Learnings aus dem Sport können wir natürlich immer so ableiten und als Transfer auch für die Allgemeingültigkeit, also für die Normalpopulation mit rübernehmen. Das sind Strategien, die da auf die Gedankenkontrolle zielen, die auf Visualisierung, also die Bilder im Kopf zielen, die auf bestimmtes Atmen zielen. Ja, eigentlich können beide Gruppen ja voneinander lernen. Die, sag mal, die Normalbevölkerung kann von den Athleten, Athletinnen lernen, wie man sich auf bestimmte, ja, ich sag mal, wichtige Ereignisse vorbereitet, wie man im Vorfeld mit Druck umgehen kann, wie man dann in der Situation optimal performt. Die sind natürlich für jedermann und jede Frau geeignet.
Und umgekehrt können auch Sportler und Sportlerinnen lernen,
dass es vielleicht auch nicht immer alles so super wichtig ist, sondern dass es auch bestimmte Felder im Leben gibt, die auch wichtig sind, dass man die beachtet, dass man seine eigene Gesundheit beachtet und nicht, ich sag mal, um jeden Preis trainieren und das Beste geben muss, wenn es einem mal nicht gut geht.
Media-Management-Student Azrael konnte aus dem Workshop und den Impulsvorträgen etwas für sein Leben ableiten.
Ich glaube, das Ganze, was mir am meisten rausgestochen ist, war Stressbewältigung zu Hause. Also sich mal hinzusetzen und einfach abzuschalten.
Und auch für Anna spielt als Journalismusstudentin die mentale Gesundheit im Alltag wie auch im Studium eine große Rolle.
Ich habe mitgenommen, dass das Thema mentale Gesundheit sehr wichtig ist und immer wichtiger wird, dass das Thema immer noch irgendwo ein Tabuthema ist und dass das Thema wirklich immer wichtiger wird und mehr Raum bekommen soll, egal in welcher Berufsgruppe.
Am Ende ist mentale Stärke nicht die Fähigkeit, immer zu gewinnen und alles zu erreichen, sondern mit dem Ungewissen zu leben. So fasst es Sportpsychologe Lothar Linz zusammen.
Weltmeister wird immer einer. Und wie viele Leute wollen es aber? Also, wir müssen uns klar machen, der große Erfolg ist die Ausnahme und alles andere ist der Normalfall. Und das Scheitern ist auch der Normalfall. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, finde ich, dabei. So, also, wenn man anfängt, sich da ein bisschen zu öffnen, dann ist der Reiz vom Sport doch gerade der, dass ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und eigentlich auch der Reiz von Leben, dass es immer wieder ein Abenteuer ist und ich weiß nicht genau, was hinter der nächsten Wegbiegung ist, aber das zieht mich auch dahin zu sagen, oh, da will ich noch gerade drüber gucken oder da will ich noch hinterschauen. Das finde ich einfach eine gute Haltung.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt so Stories, die einen nicht mehr loslassen. Und genau solche hört ihr jeden Freitag in der neuen Staffel vom Y-Kollektiv-Podcast. Gemeinsam mit Host Annika Prigge erzählen euch die Y-Reporterinnen und Reporter in jeder Folge eine neue spannende Geschichte. Tiefe journalistische Recherchen, aber ganz persönlich und locker im Gespräch erzählt. In der Folge Seven vs. Wild in Reality, was geht wirklich ab in der Bushcraft-Szene, da geht's um Steffi. Im echten Leben ist sie Polizistin. Viel lieber ist sie aber Bushcrafterin. Ihr Ding ist es, selber Feuer machen, im Schnee und ohne Zelt zu übernachten. Bushcrafting und Survival sind ihr Leben geworden. 2023 hat sie die dritte Staffel von Seven vs. Wild gewonnen und auf YouTube wirkt die Bushcraft-Szene insgesamt sehr männerdominiert und teilweise so militärisch. Aber ist das wirklich so? Im Podcast erzählt Steffi uns, was die Bushcrafting-Szene wirklich ausmacht. Zwischen Clubkultur und Politik, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex, Y-Kollektiv, der Podcast. Ihr findet ihn in der ARD Sounds App. Und wir verlinken natürlich auch nochmal in den Shownotes.